Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat viel Zerstörung zur Folge. Sie hat mit der mutmaßlich von Russland verantworteten Sprengung des Kachowka-Staudamms einen vorläufigen Höhepunkt gefunden.
In vielen anderen Landesteilen wird allerdings gebaut, repariert und geholfen. Seit dem Angriffskrieg Russlands hat sich in der Ukraine eine sehr aktive DIY- und Maker-Szene entwickelt, über die auch auf der Republika gesprochen wurde.
Die Maker-Szene ist ja schon immer eng verbunden mit der Hacker-Szene und der digitalen Gesellschaft, auch wenn es die Idee des selber machen es schon lange gibt. Digitale Tools wie 3D-Drucker, aber auch einfach offene Lizenzen und Designs und die Möglichkeit des globalen Austauschs übers Netz hat die Maker-Szene auf ein ganz neues Level gehoben.
Und wie das in der Ukraine aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Jochen Dreyer. Hallo.
Hallo.
Wie hat sich diese Bewegung denn jetzt in der Ukraine entwickelt? Inwiefern spielt sie dort eine Rolle in den multiplen Krisen, die es da gibt?
Ja, tatsächlich war die Ukraine auch vor der Invasion von 2022 ein Land mit Makerspaces und vielen kreativen Menschen, die in diesem Bereich aktiv waren. Die Ukraine ist ja auch bekannt für ihre IT-Szene und diese Szenen, die gehen tatsächlich so Hand in Hand. Und auf einem Podium der Republika, da saß Konstantin Leonenko, gebürtig aus der Ostukraine. Und seine Geschichte ist beispielhaft für diese ukrainische Makerszene. 2012 baute er den ersten Makerspace in seiner Heimatstadt Donetsk. Ein ambitioniertes Projekt, eine alte Fabrikhalle, umgebaut für alle möglichen kreativen Projekte, Studios und sowas. Und das war dann der Isolatia Makerspace. Und zwei Jahre später, im Jahr 2014, da wurde dieser von russisch finanzierten Separatisten übernommen. Sie kamen mit Sturmgewehren, denunzierten den Ort als US-amerikanisch finanziert, verjagten Konstantin und die anderen MakerInnen und nutzten ihn dann für die eigenen Zwecke, hat er mir im Interview erzählt.
They turned our exhibition rooms, our labs into quite literally prisons and torture chambers.
Sie haben unsere Ausstellungsräume, unsere Labore in Gefängnisse und Folterkammern umgebaut. Sie haben eine ganz neue Kreativität in die Räume gebracht. Sie haben nicht nur kreativ gefoltert, sondern auch mit unserem Equipment Fake-Videos gedreht.
Fake-Videos.
Ja, Konstantin Leonenko ist dann geflohen, hat aber weitere kleinere Makerspaces im Osten der Ukraine gebaut und auch in Großbritannien, wo er lange gelebt hat. Aber auch die Orte in der Ukraine sind heute alle zerstört oder besetzt, zum Beispiel der in Mariupol. Und deshalb ist das Thema, mit dem er auf der Republika auf einem Podium saß, auch eine traurige wie logische Konsequenz aus seiner Geschichte: mobile Makerspaces statt fester Orte.
Eine typische MakerInnen-Einstellung ist ja auch, wenn was kaputt ist oder eine Situation sich verändert, dann wird umgebaut, repariert und eine passende Lösung gefunden.
Ja, genau.
Was sind denn das für mobile Werkstätten, die er mitverantwortet?
Er ist Teamleiter bei der NGO Toloka, die sich nach Kriegsausbruch unter anderem in Deutschland gegründet hat und auch von hier mitfinanziert wird. Und Toloka hat bisher 6 große Vans und LKWs in mobile Spaces umgebaut. Das sind dann beispielsweise 3D-Drucker drin, aber auch einfach Werkzeuge wie Sägen und Fräsen. Und damit fahren sie zu verschiedenen Orten in der Ukraine und helfen Menschen, beispielsweise zerstörte Fenster mit einfachen Mitteln zu reparieren. Sie bauen zerstörte Krankenhäuser wieder auf. Sie drucken Ersatzteile. Aber vor allem bringen sie auch Wissen über diese Techniken zur Bevölkerung, vor allem auch zu jungen Menschen an Schulen.
Das heißt, es sind dann gleich zwei Sachen in einem Aufwasch, sagen. Also einerseits natürlich konkrete humanitäre Hilfe, aber dann auch Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau, die Maker-Szene hat halt einen Grundansatz, der sich auch perfekt für Krisen eignet, so traurig das ist. Denn anstatt, dass man vorgefertigte Lösungen kauft, die vielleicht für ein bestimmtes Problem ganz okay funktionieren, schaut man sich das spezielle Problem vor Ort an. Was wird hier genau gebraucht? Und dann fragt man vielleicht die globale Community nach Ideen und überträgt diese dann an genau diesem Ort. Und so hat Toloka auch mit einer anderen humanitären Hilfsorganisation aus Deutschland zusammengearbeitet, Cardus aus Berlin. Die bringen seit vielen Jahren medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebiete. Aber auch Cardus kommt aus der DIY-Szene. Sie bauen vieles, was sie brauchen, selbst in ihrem Makerspace in Berlin. Und in der Ukraine, da sind sie sogenannte Med-Evacs gefahren, also Transporte von der Front mit intensivmedizinischer Betreuung. Aber ihnen wurde recht schnell klar, dass ein Patient pro Fahrzeug eigentlich total ineffizient in dieser Situation ist. Es gibt eigentlich immer mehrere Schwerverletzte. Und so haben sie zusammen mit Toloka einen alten Überlandbus aus Deutschland zu einem Intensivkrankenbus umgebaut. Jetzt können sie mit weniger Personal 4 Verletzte evakuieren und betreuen. Und diese Pläne, die sind dafür, die sind jetzt frei im Netz. Das kann nachgebaut werden und das sogar ziemlich kostengünstig, erzählt Sebastian Jünemann, Mitgründer und Notfallsanitäter von Cardus.
Das Spannende war, dass in der Zeit dieses Projektes ein skandinavischer Staat, ich glaube es war Norwegen, sich entschieden hat, 5 solcher Busse bauen zu lassen, also industriell, ganz normal, marktwirtschaftlich, und Ukraine zu spenden. Und ich zufällig mit dem Organisator dieses Projektes später mal auf einer Konferenz saß Und der hat nur mit dem Kopf geschüttelt, als er gehört hat, was unser Bus gekostet hat. Weil deren Bus war halt im mittleren sechsstelligen Bereich. Und wir sind halt im unteren fünfstelligen Bereich geblieben. Und das ist natürlich tatsächlich, das zeigt so ein bisschen, wo wir eigentlich hinwollen mit der Geschichte.
Ja, die Maker-Szene hat ja auch immer einen kapitalismuskritischen Ansatz im Sinne, dass der Markt eben nicht immer die effizienteste oder beste Lösung liefert. Und dieses Projekt zeigt das eigentlich auch ganz gut.
Jetzt ist ja die humanitäre Hilfe die eine Seite, aber baut die Maker-Szene auch Technologien, die für den Krieg eingesetzt werden?
Ja, das tun sie, aber die von deutschen Steuergeldern mitfinanzierten Projekte wie Toloka, die dürfen sich nicht an solchen Projekten beteiligen, auch nicht bei Dual-Use-Projekten. Aber viele enthusiastische Menschen mit 3D-Druckern haben sich online zusammengeschlossen, zum Beispiel bei der sogenannten Druck-Army. Das ist eine Website, bei der SoldatInnen Plastikteile bestellen können, die sie beispielsweise brauchen, um Granaten an kleine zivile Drohnen anzuhängen oder kleine Startplattformen oder ähnliche Ersatzteile. Jeder mit Drucker kann sich da anmelden, den Auftrag ausführen und die Teile verschicken. Die Kosten tragen dann die 3D-Druckenden selbst. Und tatsächlich spielen diese umgebauten zivilen Drohnen eine große Rolle an der Front, sei es eben als Waffe, aber auch für Aufklärung, Steuerung von Truppen, von Artillerie. Und der Verschleiß ist dementsprechend natürlich auch ziemlich hoch. Und ja, längst sind auch ausländische Militärs an diesen Designs interessiert und die Ukraine gilt momentan so ein bisschen als der Innovations Hub, wenn es um kreative Lösungen für komplexe militärische Probleme geht. Konstantin Leonenko nochmal, der auch seit über einem Jahrzehnt diese Techniken und Technologien vor allem auch andere Menschen vermittelt.
I'm very happy that Ukraine has all of this.
Ich bin ziemlich glücklich darüber, dass die Ukraine diese Maker-Kultur hat, das technische Wissen und das Potenzial, das in einer solchen Situation abgerufen werden kann. Und ich hoffe sehr, dass das die globale Diskussion über die Rolle dieser Technologien in Gesellschaften verändert.
Denn die Maker-Szene spielt also nicht nur bei humanitären Hilfen eine Rolle, beim Wiederaufbau, sondern auch bei einem möglichen militärischen Sieg.
Danke an Jochen Dreyer für diesen Überblick über die Bedeutung der Maker-Szene in der Ukraine und was darüber auf der Republika in Berlin besprochen wurde.
Gerne.